Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die uns zu Hause bewegen, unsere Freunde, Menschen in unserem Umfeld und vielleicht auch euch zu Hause. Heute soll es um Schönheits-OPs gehen. In unserer Optimierungsgesellschaft werden Schönheitseingriffe zu einer neuen Normalität und darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, tatsächlich sind Schönheitseingriffe auf einem absoluten Allzeithoch. Weltweit wurden 2022 zum Beispiel über 33 Millionen chirurgische und nicht chirurgische Eingriffe durchgeführt. Der häufigste operative Eingriff war Fettabsaugen mit rund 2,3 Millionen Operationen. Und interessanterweise ist die Zahl zur Pandemie regelrecht explodiert. Nämlich zwischen 2020 und 2022 um rund 30% gestiegen. Und das gilt jetzt nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland. Da haben die Eingriffe ebenfalls stark zugenommen mit fast 500.000 Schönheitsoperationen im Jahr 2022. Und auch hier lag Fettabsaugen mit über 17% vorn. Von 100 Menschen, die in Deutschland Schönheits-OPs machen lassen, sind 85 Frauen. Und bei denen sind speziell Brustvergrößerungen, Lidstraffungen und Faltenunterspritzung ganz weit vorn. Bei Männern ist das Fettabsaugen tatsächlich der häufigste Eingriff, gefolgt auch von Lidstraffungen und Hals-Stirn-Facelifting. Die meist vertretene Altersgruppe der PatientInnen oder vielleicht kann man ja auch sagen KundInnen ist zwischen 18 und 30 Jahre und in einer Beziehung. Das Durchschnittsalter allerdings liegt bei ungefähr 44 Jahren. Es ist kein Wunder, dass in letzter Zeit und gerade bei jüngeren Menschen soziale Medien eine sehr große Rolle spielen, was Schönheitsoperationen angeht. Vor allem TikTok- und Instagram-Filter sind offenbar ein wichtiger Auslöser von Schönheits-OPs. Denn Ärztinnen berichten regelmäßig von Menschen, die mit filtergeschönten Bildern in die Praxis kommen, um ihre Wunschvorstellung von sich zeigen zu können.
Werbung. Hallo Leute, ich würde gerne mit euch über BookBeat sprechen. BookBeat ist ein Streamingdienst für Hörbücher und ihr könnt da einfach eure liebsten Bücher vorgelesen bekommen. Zuletzt habe ich das mit Bonnie Garmis, eine Frage der Chemie, gemacht. Ein Buch, von dem ich die Serie gesehen habe und dann ganz viele gesagt haben, ey, das Buch ist so viel besser, du musst dieses Buch auf jeden Fall noch lesen. Es ist ein relativ dickes Buch und ich habe nicht die Zeit gefunden, das im Alltag zu lesen. Und dafür ist BookBeat perfekt. Mit BookBeat könnt ihr A, die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Das heißt, euch wird ein bisschen schneller vorgelesen, als ihr vielleicht selber lesen würdet. Und wenn ihr eine harte Nacht hattet, könnt ihr die Geschwindigkeit auch ein bisschen reduzieren. Außerdem hat BookBeat so praktische Gadgets wie einen Schlaftimer. Das heißt, ihr legt euch abends ins Bett, hört vielleicht noch einige Seiten eurer liebsten Bücher und macht diesen Schlaftimer an, um eben keine Minute zu verpassen, falls ihr einschlaft. Außerdem könnt ihr bei BookBeat Bücher und SprecherInnen bewerten und andere Rezensionen lesen. Wie funktioniert BookBeat? Das ist ein Streaming-Modell. Ihr zahlt also 9,99 € im Monat, für StudentInnen sogar nur 4,99 € im Monat und könnt dann eure liebsten Hörbücher hören. Dieses Hörbuchabo kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden. Für einen kleinen Aufpreis kann der Account mit bis zu 4 weiteren Profilen im Familienaccount geteilt werden. Das finde ich besonders toll. Außerdem habe ich einen Code für alle ZuhörerInnen. Mit dem könnt ihr BookBeat 60 Tage kostenlos testen. Entweder ihr gebt den Code, alles klein und zusammengeschrieben, Feel the News, bei der Anmeldung ein oder ihr geht auf www.bookbeat.de/feelthenews. Der Code ist bis zum 31.12.2024 gültig und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Ja, und warum machen wir diese Sendung? Ich frage ab und an auf meinem Instagram-Account, wie es aussieht, ob ihr Themenwünsche habt. Und das ist tatsächlich ein Thema, das von euch schon mehrmals gewünscht wurde. Ich kann mir aber auch ein bisschen erklären, warum. Ich habe vor einiger Zeit mal selbst relativ offen in der Instagram-Story drüber gesprochen, was ich so habe machen lassen oder mache. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich Leute deswegen als Anlass genommen haben, sich das als Thema zu wünschen und da vielleicht mal ausführlicher drüber zu sprechen. Und das wollen wir heute tun. Damit steige ich eigentlich direkt ein mit der persönlichen Geschichte, dass ich neulich mal dachte, beziehungsweise ich wurde immer mal wieder in meiner Insta-Story nach der Geburt gefragt, was ich tue, um so frisch auszusehen. Und ich habe dazu eine Weile nichts gesagt, weil ich weiß, in welcher Gesellschaft wir leben und ich mir dachte, ich habe keinen Bock auf eine stressige Zeit. Und dann dachte ich aber so, ey, ich finde es eigentlich schade für alle, die denken, das ist so Mutter Natur einfach nur. Und dann dachte ich, komm, ich sag das, ich spreche drüber, ist doch okay, das auch irgendwie offen zu legen. Natürlich muss man da auch irgendwie über diesen Privilegienteil sprechen, aber ich finde es trotzdem eigentlich immer fairer, sowas anzusprechen und zu sagen, statt so zu tun, als hätte man einfach sehr, sehr viel Wasser getrunken. Ich weiß, ich kenne viele Menschen, die das machen. Ich finde überhaupt nicht, dass wenn man diese Eingriffe machen lässt, dass man das sagen muss oder irgendwie da so eine Offenlegungspflicht hat. Aber ich finde es trotzdem sympathisch, wenn Leute das machen und drüber sprechen. Einfach auch, um abzubilden, dass es die Möglichkeit gibt, das machen zu können, ohne dass man jetzt Leute irgendwie davon missionieren möchte oder die überreden möchte, das wirklich zu tun. Aber ich finde es gut, wenn es auch Leute gibt, die das offenlegen.
Ja, bei mir ist das, würde ich von mir selber sagen, eine interessante Situation, weil ich relativ früh in vielen feministischen Diskussionen unterwegs war, so im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, teilweise in verschiedenen sozialen Medien, wo die Meinungen einigermaßen gespalten waren. Und ich habe fast von Anfang an gar nicht verstanden, tue ich inzwischen, aber gar nicht verstanden, warum das irgendwie ein Spaltungsthema sein soll. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich denke, dass My Body, My Choice einfach eine ziemlich unverrückbare oder weitestgehend unverrückbare Angelegenheit ist. Und wenn jemand etwas machen möchte, und das würde ich auch auf so Body Modification ausdehnen, das würde ich auch so auf bestimmte Transformationsgeschichten ausdehnen, das würde ich auf alle möglichen Tätowierungen und Veränderungen und Piercings und was weiß ich ausdehnen, dann sollen die Leute das machen, wenn sie sich damit besser fühlen. Wenn sich die Menschen damit besser fühlen, dann war meine Überzeugung immer, hey, dann macht es doch. Und niemand darf darüber urteilen, wenn jemand etwas mit sich machen lassen will. Und die Motivation geht auch niemandem etwas an. Und das war immer meine Haltung. Habe ich nie verstanden, warum dieses Getue, bis ich eben in bestimmten Diskussionen doch gemerkt habe, natürlich ist das etwas, was von Beeinflussbarkeit handelt, was von Schönheitsidealen handelt, was zumindest auf der ersten Ebene auch davon handelt, ob man unbedingt einem Ideal entsprechen möchte, wie groß der soziale Druck ist, was die wirtschaftliche, finanzielle Situation ist. Also diese Ebenen verstehe ich alle, aber erstmal so pure, ganz der Kern davon war immer meine Haltung, lass die Leute doch machen, was sie wollen.
Ja. Das sind unsere Gedanken zu der Sendung gewesen. Dank. Wir haben uns nächsten Donnerstag wieder. Alle dürfen machen, was sie wollen. Ciao. Nein, also, ich würde heute gern über auch die ganzen Kritikpunkte sprechen, weil ich mir wirklich bei diesem Thema so sacksicher bin, dass ich super gerne öffentlich drüber spreche, weil ich wirklich glaube, dass wir da noch nicht an einem Punkt sind, an dem wir eigentlich sein sollten. Und ich möchte erstmal auf eine Nachricht eingehen. Ich habe so viele Nachrichten von euch zu diesem Thema bekommen. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich werde heute so viele Nachrichten wie wahrscheinlich nie vorlesen, aber man merkt auch, es arbeitet in den Menschen. So auch in Sarah, die hat geschrieben, ich kann verstehen, dass Frauen wie du oder Sophie, sie meint hier Sophie Passmann, Eingriffe machen lassen, da ihr so in der Öffentlichkeit steht und der Druck wahrscheinlich sehr groß ist. Gleichzeitig sehe ich es schon so, dass solche Eingriffe bei allen Frauen den Druck erhöhen. Wenn Falten in den sozialen Medien und im Fernsehen, Kino nicht mehr zu sehen sind, ist das schon ein Problem. Ich war richtig froh, dass ich vor kurzem einen Post von Luisa Dellert dazu gesehen habe, der das Thema thematisiert, da ich bei anderen InfluencerInnen wie dir und Sophie zwar auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema gesehen habe, die aber halt zu einem anderen Ergebnis geführt hat. Ich glaube, man kann schon unterscheiden zwischen Privatmeinung und jeder darf machen, was er, sie, es möchte. Ich finde das schon wichtig, das einmal zu sagen und zu sagen, ey, natürlich darf man privat alles entscheiden. Und ich finde, das ist wirklich, wir werden später noch über das große Thema Selbstbestimmung sprechen. Trotzdem finde ich tatsächlich auch, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, das selbst entscheiden dürfen. Und ich finde, man muss aber da einmal drüber reden, weil es stimmt schon, ich finde, es ist ein Unterschied, ob man sich privat dafür entscheidet oder sich dafür entscheidet und das mit einer Öffentlichkeit teilt. Ich kann jetzt nicht für Sophie sprechen und auch nicht für Luisa. Ich bin mit beiden sehr eng befreundet und freue mich tatsächlich auch über beide Inhalte total und glaube auch, dass es beide Inhalte braucht. Meine Entscheidung war tatsächlich, ich schaue mir immer an, wenn ich was tue, wie über- oder unterrepräsentiert ist die Haltung dazu in der Gesellschaft. Und wenn ich das Gefühl habe, dafür gibt es schon viele coole Frauen, die das sagen und meine Meinung unterscheidet sich da jetzt nicht so oder ich kann mal jemandem beipflichten, dann tue ich das. Bei dem Thema hatte ich aber echt das Gefühl, dass es keine überrepräsentierte Meinung ist, dass Frauen das einfach offenlegen. Und damit meine ich vor allem Frauen, die sich jetzt als Feministin begreifen würden, vielleicht auch irgendwie Frauen, die sonst jetzt nicht in einem klassischen TV-Formaten zu sehen sind, wo man vielleicht eher Schönheits-OPs verorten würde oder so. Und deswegen dachte ich mir in dem Fall, hey, gerade wenn so viele fragen, warum siehst du denn so frisch aus, dann ist dahinter ja, also die wollen wissen, und ich glaube, dass viele jetzt nicht dachten, dass ich sage, ja, am Ende ist es Botox, sondern ich glaube, viele dachten, ich sage jetzt irgendwie, ich esse viel Butter und so, was ich auch echt esse und ich kann es euch allen sehr empfehlen, Butter zu essen, aber manchmal ist es halt ist nicht nur Butter eine Erklärung für frisches Aussehen und ich finde das deswegen, fand ich das deswegen wichtig, das einmal zu sagen.
Ja, ich fand deine Entscheidung, das zu tun, das öffentlich zu sagen, ich habe davon aus den Medien erfahren übrigens, aber
das wäre so geil.
Tatsächlich, nein, ich habe aus den Medien erfahren, dass du dich entschieden hast, das zu tun. Nicht, dass du das nimmst, beziehungsweise
so.
Machst. Weiß ich schon lange.
Das ist so funny, wenn ich dir das nicht gesagt hätte.
Nein, aber ich habe quasi, dass du dich dafür entschieden hast, das öffentlich zu machen.
Ja, stimmt, das habe ich jetzt nicht mit dir abgesprochen.
Finde ich auch völlig in Ordnung. Also das ist jetzt nicht so was, wo man denkt, da muss man jetzt partnerschaftlich erstmal drüber reden. Aber ich fand das bewundernswert und ich dachte aber auch gleichzeitig, oh krass, so kurz nach der Geburt, wo du durchaus noch so eine bestimmte, sagen wir mal, postnatale Fragilität hattest.
Du dachtest dir, jetzt wird's stressig.
Ja, und interessanterweise, ich kriege das ja immer nur die Ableitung davon mit, ne? Ich kriege ja nicht deine Nachrichten, aber ich merke, wie dich was umtreibt. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass das, obwohl es so ein paar natürlich Sackgesicht-Kommentare gab, von Sackgesichten aller Couleur, hatte ich den Eindruck, dass das bei dir eine Erleichterung ausgelöst hat.
Ey, ich muss ganz kurz sagen, ich habe eine einzige negative, und das war nicht mal eine negative Nachricht, sondern es war wirklich eine Person, die geschrieben hat, ich bin enttäuscht von dir.
Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht.
Ja, genau, von dir und auch Sophie, dass ihr das so macht, finde ich einfach falsch. Also es war nicht mal, ich habe es einfach als eine legitime Kritik aufgefasst und auch legitim. Trotzdem habe ich sonst nur Nachrichten bekommen von Frauen, die entweder A gesagt haben, danke, dass du sagst, ich überlege nicht, das selbst zu machen, aber ich finde es total befreiend zu sehen und zu hören, dass auch teilweise Frauen, die in meinem Alter sind, nicht nur frisch aussehen, weil sie irgendwie viel Wasser trinken und ein anderer Teil, der gesagt hat, ey danke, ich überlege das schon länger und du hast mir gerade irgendwie so den letzten Tritt gegeben, da mal drüber nachzudenken, was gar nicht ehrlich gesagt meine Intention war, jetzt alle zu überreden, das zu machen. Trotzdem finde ich die Nachricht von Sarah auch noch aus einem Punkt interessant, weil sie ja am Anfang sagt, ihr steht in der Öffentlichkeit und da ist der Druck wahrscheinlich sehr groß. Und das habe ich ehrlich gesagt nie so empfunden. Ich weiß, dass ich schon so in der Schulzeit dachte, ja gut, könnte ich mir irgendwann mal vorstellen, aber alle sollen machen, wie sie wollen. Ich war jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Unsicherheiten schon seit meiner Jugend hatte, überhaupt nicht. Und es war jetzt kein medizinisches irgendwie eine medizinische Entscheidung, weil ich irgendwie eine schwere Krankheit habe oder sonst irgendwas. Es gibt ja auch solche Fälle von, ich weiß gar nicht, ob man da noch Schönheitseingriffen sagt, weil das sind ja dann eher medizinische Eingriffe.
Plastische Chirurgie, genau. Ist das dann vielleicht ästhetische? Ja.
Genau. Aber es hatte überhaupt nichts mit dem Druck von außen zu tun. Und ich empfinde auch keinen Druck von außen, um ehrlich zu sein, sondern das war eher was, dass ich, mein persönliches Verständnis davon ist, ich optimiere mich ja auch in anderen Bereichen. Also es erschien mir logisch, das mal ausprobieren zu wollen. Und ich habe das tatsächlich auch schon vor Jahren angefangen. Ich sage es für alle, die diese Insta-Story nicht gesehen haben. Ich habe einfach Botox im Gesicht, also in der Stirn, in den Augenlidern, in der Zornesfalte. Ich habe Filler in der Lippe und Botox ist es, glaube ich, auch im Kiefermuskel. Ich habe dann so, als ich das neulich gesagt habe, darüber nachgedacht, dass es eigentlich noch viel mehr Sachen gibt, die man so an sich optimiert und machen lässt, wie zum Beispiel irgendwie, ich habe Haarextensions und ich benutze selbst Bräune. Aber wo fängt man an und wo hört man dann auf? Weil das ist, finde ich, alles, also für mich zählt es alles zu einer Selbstoptimierung, die ich ehrlich gesagt vor Jahren schon angefangen habe. Und das ist nicht, da ist keine Sucht draus entstanden. Ich möchte es jetzt einmal kurz so sagen, weil ich glaube, dass es dann leichter ist, wenn man so drüber spricht. das ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit denke, oh, was könnte ich noch alles machen lassen, sondern es gab so ein paar Punkte, wo ich dachte, ah ja, das wäre schön, wenn ich das nicht hätte, wenn ich älter bin oder nicht so stark hätte, wie zum Beispiel irgendwie eine Zornesfalte, weil man sieht dann einfach oft mürrisch aus, obwohl man es eigentlich nicht ist. Und deswegen dachte ich, okay, ich fange damit irgendwie an, zu einem Zeitpunkt, wo die Falte noch nicht da ist, weil das ist das nächste Ding, wenn Leute sagen, ey, wieso hast du damit, ich habe mit 27, glaube ich, oder 26 mit dem Botox angefangen. Die Idee dahinter ist, dass man halt gegen die Falte arbeitet, bevor sie entsteht, weil das unnatürlich aussieht, wenn man eine Falte, die schon da ist, unterspritzt. So ist, glaube ich, jetzt, also ich habe mich da auch einfach beraten lassen, ich bin keine Medizinerin, aber das ist mein Verständnis von, wie Falten funktionieren.
Du hast gerade einen Begriff gesagt, den wir auch am Anfang haben fallen lassen, nämlich Optimierungsgesellschaft. Das ist bei ganz vielen Menschen so richtig was ganz, ganz Schlimmes. Also so vom Gefühl her Optimierungsgesellschaft, so ist ganz, ganz kurz vor Beauty-Faschismus oder so. Ja, also dass man denkt, um Gottes Willen, und dann muss man auch noch frühmorgens joggen, obwohl man ja eigentlich gar nicht mehr kann. Ich glaube, dass man das von sehr verschiedenen Seiten aus sehen kann. Ich bin in ganz vielen Bereichen sehr froh, dass wir überhaupt die Gelegenheit haben, in der modernen Neuzeit in bestimmten Bereichen zu optimieren, was ich selber auch tue. Und ich finde, dass es sehr ungerecht ist, verschiedene Optimierungen, nicht nur, manche heißen gar nicht Optimierung, manche heißen sehr wohl Optimierung, nicht nur ganz unterschiedlich zu bewerten, sondern auch in komplett unterschiedliche Kategorien zu packen. Zum Beispiel habe ich lange darüber nachgedacht, wieso wird alles, was in Richtung Zahnoperation geht, ja, warum wird das so kategorisch und radikal ausgenommen aus so Schönheitseingriffen? Ja, also
na, vor allem, also wo ist Instandhaltung und wo ist Optimierung? Also ich finde zum Beispiel zweimal am Tag Zähne putzen, ich bin ein bisschen pingelig, was so Zahnhygiene angeht, und ich finde es trotzdem unfassbar nervig, Zahnseide zu benutzen, Zähne zu putzen, morgens und abends, Alter, ich würde es mir am liebsten, also wenn es irgendwie da irgendwann eine Technologie gibt, wie man das nicht mehr machen muss und sich die Zeit einsparen kann, ich würde es sofort machen. Aber das mache ich ja auch, weil ich weiß, okay, ich werde in ein paar Jahren sonst irgendwie Stress haben mit meinen Zähnen, und deswegen mache ich das eben, um den Zahn so zu optimieren, dass ich bestenfalls irgendwie ein bisschen später irgendwie ein Gebiss brauche oder was auch immer. Und das eine, da sagt man dann, ja, okay, aber das ist lebensnotwendig und das ist überlebensnotwendig. Wenn du eine Krankenkasse fragst, dann ist es erstmal eine Zusatzleistung. Und schöne Zähne und gesunde Zähne verschwimmt ja dann auch relativ schnell in auch ein Schönheitsideal, wo man sagt, okay, wie viele Leute haben als Teenager Zahnspangen getragen, obwohl das nicht eine medizinische Indikation hatte, sondern tatsächlich einfach krumme Zähne am Ende hatte. Natürlich kann man drüber reden, ja, krumme Zähne können auch im Zweifel zu medizinischen Problemen führen. Trotzdem habe ich auch sehr oft dieses Argument gehört, ah ja, du hast so schöne Zähne, du hattest ja sicher mal eine Zahnspange. Weil natürlich wird da auch Schönheit bewertet.
Ich möchte mit dir ganz kurz noch zu zwei Punkten von der Nachricht von Sarah sprechen, die ich wichtig finde zu diskutieren und die vielleicht fast den Kern ausmachen von zumindest den Debatten, die ich bisher mitbekommen habe. Der erste Satz, den ich da besprechen möchte, ist von Sarah aus der Nachricht, die du gelesen hast. Gleichzeitig sehe ich es schon so, dass solche Eingriffe bei allen Frauen den Druck erhöhen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, ihr zweiter Satz dann, wenn Falten in sozialen Medien und Fernsehen, Kino nicht mehr zu sehen sind, ist das schon ein Problem. Und bei dem zweiten Punkt, den kann man relativ gut und einfach besprechen. Da würde man sagen, natürlich. Das ist ein gigantisches Problem. Das ist ein gigantisches Problem, dass speziell ältere Frauen, sichtbar ältere Frauen in, sagen wir mal, klassischen Medien seltener zu sehen sind. So viel übrigens auch zu dem Thema, ob das immer nur ein Social-Media-Phänomen ist alles. Ne? Weil die Gesellschaft ist immer super schnell dabei, alles auf Social Media und TikTok und blablabla zu schieben. Aber faktisch ist es so, dass im Fernsehen, im Kino, in Filmen, in Medien insgesamt so mittelalte und ältere Frauen viel seltener vorkommen, da gibt es ja 100 Untersuchungen, und dass eine sichtbare Alterung immer mit einer ganz krassen Rollenverengung einhergeht. Und da würde ich aber sagen, das ist doch weniger jetzt ein Problem von oder eine Folge von Schönheitseingriffen. Allenfalls könnte man sagen, dass Schönheitseingriffe eine Folge davon sind, dass dieses Problem da ist. Also für mich ist es genau umgekehrt, das ist eher ein Symptom, weil mit Falten taucht man seltener auf in den Medien. Das liegt doch daran, dass speziell eine Form von Altersmisogynie in vielen Medien entsteht. Und
ja,
wenn man
die Frage ist natürlich schon, ist jetzt eine Schönheits-OP das legitime Mittel dagegen? Ja,
nee, aber die Frage, ich würde es genau umdrehen, ich würde auch sagen, hey, das ist der manchmal wirklich verzweifelte Kampf einer einzelnen Person, der private Kampf einer einzelnen Person gegen ein gigantisches Problem. Ja. Und dann kannst du doch nicht eine Person dafür blamen, dass sie was machen lässt, weil sie sagt, hey, anders würde ich gar nicht mehr stattfinden. Und ich finde das eine wichtige Diskussion.
Ja gut, aber man könnte ja auch sagen, lasst uns normalisieren. Und ich glaube, ihr geht es ja ein Stück weit darum. Lasst uns normalisieren, lasst uns Vorbilder finden, wie beispielsweise Luisa Dellert, die mit einer Reichweite dafür kämpfen, zu sagen, das ist völlig normal, wie ich aussehe und ich habe nichts machen lassen und es muss normal sein, dass das okay ist.
Absolut. Und das führt aber direkt, ich finde es auch völlig in Ordnung. Ich finde es aber genauso in Ordnung, wenn man sich dagegen entscheidet. Und zwar warum auch immer. Und das führt direkt auf den ersten Satz. Nochmal, gleichzeitig sehe ich es schon so, dass solche Eingriffe bei allen Frauen den Druck erhöhen. Und da würde ich sagen, stimmt das so? Ist das wirklich der Eingriff? Weil das ist ja hier Shaming von jemandem. Du hast dich operieren lassen. Du erhöhst den Druck auf alle Frauen. Und da würde ich sagen, das ist mir zu einfach. Ich glaube nicht, dass dieser Druck, der da steht, zum Beispiel ein Jugendlichkeitsdruck, gerade für Frauen, ja, so ein Sexiness-Druck, so ein Fuckability-Druck, der kommt nicht dadurch, dass einzelne Frauen sich operieren lassen oder nicht. Das ist auch hier eher eine Folge. Ich würde das umdrehen. Und ich halte es für ein schwieriges Narrativ, wenn man sagt, und das tut Sarah hier, wenn man sagt, du erhöhst mit deiner Aktion den Druck auf Frauen. Weil das ist die Grundlage dafür, dass man Frauen, und zwar speziell Frauen, schämt dafür, dass sie sich entscheiden, etwas machen zu lassen.
Leute, also mir ist es nochmal wichtig zu sagen, ey, wir wollen hier reingehen und selbst wenn ihr jetzt irgendwie total gegen Schönheitseingriffe seid, bitte hört die Folge zu Ende. Wir werden auch noch Kritik mit reinpacken. Wir wollen jetzt nicht jede Nachricht von Leuten, die irgendwie kritisch dem gegenüber sind, bis aufs letzte Wort auseinandernehmen und dagegen sprechen. Es geht mir persönlich am Ende tatsächlich um eine Form von Selbstbestimmung und Menschen Argumente in der Diskussion zu liefern, die sie vielleicht freier entscheiden lassen, wenn sie dafür sind, das so zu wählen oder es zumindest egal oder okay zu finden, wenn sie dagegen sind, andere zu hören, die das so gewählt haben. Eine Nachricht, die mich extrem traurig gemacht hat, das ist eine Nachricht von einer Frau, die uns geschrieben hat, ich unterhalte mich so, so oft mit meinem Freund darüber. Er weiß nicht, dass ich Botox nutze seit 3-4 Jahren, aber sein Frauenbild ist tatsächlich durch diese ganzen Serien Love Island und wie dieser Gossip sich noch so nennt, total schräg. Auch wenn er durchaus ein echt reflektierter Mensch sein kann, ist er es da nicht. Er verbindet Botox damit, dass eine Frau, Mann, die der es nutzt, nicht wirklich mit sich und seinem Selbstbild im Reinen ist. Das sehe ich natürlich komplett anders. Seine Ansicht zeigt auch, dass er es bei mir null merkt. Obwohl ich manchmal nach den ersten 3 Wochen schon merke, ui, jetzt ist aber schon ein bisschen viel. Was aber immer so in einem Peak ist, das schwächt sich dann ganz schnell wieder ab, was auch von mir gewollt ist. Es macht mich so traurig, diese Nachricht zu lesen, weil ich mir halt denke, ich verstehe total, in welcher Situation sie da ist. Ich verstehe, dass es manchmal vielleicht auch einfach einfacher ist. Wenn ich hier ehrlich bin, dann würde er das in eine falsche Schublade einsortieren, weil er sich nicht richtig damit auskennt oder weil er einfach ein Vorurteil hat, das bei ihm so fest verankert ist, dass es zu persönlichem Stress führen würde. Und ich finde deswegen das auch ultra wichtig, dass niemand das offenlegen muss, wenn man das machen lässt, weil wir leben gerade in einer Gesellschaft, die einfach nicht fair ist, wenn sowas passiert. Ich habe privat keine großen, also bis auf diese eine Nachricht nichts bekommen. Öffentlich gab es ein paar Leute, die was dazu gesagt haben, von denen ich mir dachte, das ist so einfach. Menschen, die das offenlegen.
Pseudofeministen dann.
Ja, Menschen, die das offenlegen, so zu verurteilen. Und es ist so einfach, sich so darüber lustig zu machen. Wir leben aber in einer Gesellschaft, in der viele deswegen lügen. Und die Frage ist ja nicht, lässt man es, wenn man dumme Witze drüber macht, kann man es dann verhindern? Weil die Leute lassen es eh machen, sondern die Frage ist für mich eher, lebt man in der Gesellschaft, lebt man in einer Partnerschaft, wo man ehrlich zueinander sein kann? Und ich finde es schade, auch wenn ich es 100% verstehe, finde ich es trotzdem schade, dass sie eigentlich sogar ihrer engsten Person, ihrem engsten Vertrauten das nicht sagen kann, weil sie weiß, der würde mich verurteilen auf eine Weise, die einfach nicht gut ist.
Ich komme da nicht richtig aus meiner Haut. Ich muss da immer, wenn ich an zum Beispiel so eine Person denke, wie diesen Freund, wo die Frau es sich nicht traut, ihm zu sagen, weil er ja ganz offensichtlich Menschen abwertet, die das tun, dann schwingt bei mir immer etwas ziemlich Furchtbares mit. Und zwar gibt es unter Männern und speziell nochmal unter rechten Männern eine absurde Überhöhung der Natürlichkeit. Will sagen, wir haben ja schon mal auch zu Frauenbildern und Rechten viel gesprochen. Es gibt da so dieses richtige Frauen schminken sich nicht und sehen auch so gut aus und sind schlank und rank und haben keine Tätowierungen und schon gar keine Piercings und
keine gefärbten Haare.
Das bedeutet, diese völlige Überhöhung der Natürlichkeit, gerade von konservativen und speziell aber auch rechten Männern, die hat ja einen Ursprung in einer Abwertung des Andersartigen. Die hat so einen Ursprung in, das Weibliche muss immer mit einer Reinheit versehen sein, so ein Reinheitsfetisch. Ich komme da manchmal nicht aus meiner Haut, dass ich denke, gerade Männer, die jede Form von Schönheitsoperation ablehnen, die haben irgendwo in ihrem letzten hinteren Winkel so eine komische Haltung, die heißt, die Frau muss rein und natürlich sein. Da darf nichts verändert, das darf nicht irgendwie künstlich sein. Jede Form von Operation ist eine Künstlichkeit. Und das, ich halte das extrem schwierig. Und ich halte das übrigens auch in der Basis, obwohl man mit vollem Recht feministische Argumente gegen Schönheits-OPs finden kann, gegen solche Eingriffe. Natürlich, die haben mit der Normalisierung zu tun, mit dem Druck. Halte ich es für immer schwierig, wenn man Frauen Vorschriften machen möchte und noch schwieriger, wenn das halt so mit diesem Natürlichkeitsfetisch einhergeht.
Na, die Frage ist halt, glaube ich, man muss schon einmal, finde ich, drüber sprechen, in was für einer Welt leben wir. Und wir leben in einer Welt, in der, wenn man schön ist, man belohnt wird, besser behandelt wird. Dazu gibt es Studien, dazu gibt es Belege. Das ist jetzt nichts, was man so auf den Tisch wirft und so gefühlstechnisch sagen kann. Und ich finde es immer absurd, dass in dieser Diskussion so getan wird, als hätten alle die gleichen Startvoraussetzungen. Also alle starten bei null und dann gibt's Leute, die halt schwach werden und sich operieren lassen und andere, die bleiben stark und rein und natürlich und das mündet ja dann auch irgendwie so in diese Mutterschaftssache und es gibt ganz viele andere Themen, auch bei Männern dieses, ich brauche keine Kopfschmerztablette, ich halte den Schmerz so aus, ich brauche keine Betäubung, immer zurück zu diesem, ich bin stark, ich bin rein, ich brauche so dieses ganze Künstliche nicht. Und da muss man halt schon sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir das ja glücklicherweise inzwischen irgendwie bei einer körperlichen oder psychischen Verfasstheit auch schon total annehmen, dass eben nicht alle bei Null starten, sondern es Menschen gibt, die Veranlagungen haben. Und zwar psychisch, physisch, in allen Bereichen. Und ich finde es halt so gemein, weil so getan wird, als würden wir nicht in einer Gesellschaft leben, in der das natürlich und da würde ich sogar jetzt wirklich auch Männer mit reinnehmen, dass für alle Menschen Ideale gibt, die die Leute mehr oder weniger bewusst oder unbewusst anstreben. Und wenn du jetzt jemand bist, der, keine Ahnung, mit Anfang 20 Haarausfall hat, als Mann beispielsweise, und dann gehst du in die Türkei und lässt dir da irgendwie deine Haare neu machen, was ja inzwischen auch wirklich einfach viele Männer gibt, die das nicht nur machen, sondern auch sagen, dann würde ich halt sagen, ey, es ist nicht fair zu sagen, jemand, der selber unter was leidet und auch wirklich nachweislich leidet, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, in der kein Haar zu haben nicht so vorteilhaft ist, wie Haar zu haben. Das ist einfach so. Natürlich kann man sagen, ja, das ist aber unfair und alle sollten doch so geliebt werden, wie sie sind. Das Ding ist aber, für diese Menschen funktioniert der Alltag ja nicht so. Die merken vielleicht an manchen Stellen stärker, an anderen Stellen schwächer, vielleicht mal mit einem dummen Spruch, dass sie nicht die gleichen Startvoraussetzungen hatten wie andere. Und die Frage ist jetzt, wie begegnet man dem? Und ich finde es total löblich, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, mir macht das aber gar nichts aus. Da würde ich aber sagen, ja, das ist ein Privileg, dass dir das nichts ausmacht. Es darf auch Menschen geben, denen das was ausmacht. Ja. Die sagen, ich leide darunter und ich finde das schade und schlimm und ich möchte was dagegen tun. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo man was dagegen tun kann. Wieso? Also ja, wieso wird es so krass hervorgehoben?
Es gibt ja diesen gar nicht so verbreiteten Begriff in Deutschland, war der irgendwie vor 10, 12 Jahren intensiv in Social Media in der Diskussion namens Lookism. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, ich habe die deutsche Übersetzung Lookismus, glaube ich, wirklich nur 1,3 Mal gehört in meinem Leben. Das scheint kein Wort zu sein, was man auf Deutsch richtig benutzt. Und das ist Diskriminierung des Aussehens wegen. Und dieser Lookism, eine Variante davon, beziehungsweise eine Richtung davon, ist das sogenannte Pretty Privilege, also der Vorteil, den man hat, wenn man entweder selbst sehr gut aussieht oder weil man gut aussieht oder weil man die Möglichkeit hat, gut auszusehen durch solche Operationen und durch solche Eingriffe. Aber das ist eine Diskussion, vor der ich sagen würde, dass sie noch größer wird. Ja, und dazu zwei Beobachtungen, wo ich auch gerne deine Meinung wissen wollen würde. Die erste Beobachtung ist, vor ein paar Monaten haben wir ja mal eine Folge gemacht zu dem Bold Glamour Filter. Ich glaube sogar länger, anderthalb Jahre. Mhm. Zu diesem Filter auf TikTok, Bold Glamour, der tatsächlich alle Menschen wahnsinnig gut aussehend macht und nach ganz eindeutigen Kriterien, die man so festlegen kann. Und dann gab es Leute, die gezeigt haben, dass der Bold Glamour Filter bei ihnen gar nicht so viel verändert hat, weil sie eigentlich sowieso schon diese Kriterien mitgebracht haben. Das fand ich spannend. Und dann einen anderen Punkt, das ist genau meine Frage an dich. Es gibt einen Account auf TikTok, den habe ich beobachtet. Da kann ich nicht richtig einschätzen, ist das die maximale Schmierlappigkeit oder ist das tatsächlich genau aus der Sicht interessant, über die wir gerade sprechen. Und zwar ist das ein okay gut aussehender Mann, der ist jetzt nicht spektakulär attraktiv, würde ich jetzt sagen, ist okay gut aussehender Mann, aber der redet davon, wie es ist, eine überirdisch schöne Freundin zu haben. Und zwar, weil er eine überirdisch schöne Freundin hat. Mhm. Er erzählt einfach, wie sie an den Flugschalter kommt und upgegradet wird in die First Class. Er erzählt, wie der an den Hotelcounter kommt und die kriegen sofort ein besseres Zimmer. Er erzählt, wie ihnen, obwohl sie in einem Paar da sind, plötzlich Männer so ein bisschen zur Seite drängen und seine Freundin anmachen. Also so. Und auf der einen Seite fand ich das ziemlich schmierig zu sagen, ey, schaut mal, was für eine geile Freundin ich hier habe. Auf der anderen Seite fand ich das einen interessanten Einblick von jemandem, der ein bisschen staunend, ein bisschen auch angewidert und ein bisschen fasziniert davor steht, wie es ist, in der unmittelbaren Nähe einer Person zu sein, die nicht, also das Pretty Privilege ist gar nicht das, was er beschreibt, sondern das ist wirklich schon eine andere Ebene. Ja. Ab und zu ist sie zu sehen und ich würde schon auch sagen, dass sie wirklich sehr gut aussieht. Ich hätte jetzt nicht, ich würde jetzt sie nicht in die First Class upgraden, aber man ahnt, dass das stimmt, was er sagt, dass das nicht völliger Quatsch ist. Glaubst du, das ist eine Aufklärungsfrage? Glaubst du, das ist irgendwie, also was ist da im Gang?
Ich finde das so schwierig, weil ich mir halt denke, ey, die Gesellschaft funktioniert halt genau so. Also die Gesellschaft bevorteilt mal spürbarer, mal weniger spürbar Menschen nach ihrem Aussehen. Und ich finde es eigentlich cool, das mal offen zu legen und zu sagen, hey, das gibt es. Am Ende muss man ja aber trotzdem sagen, ey, es gibt Menschen, die können sich operieren, wie sie wollen. Und es wird niemals jetzt in so eine Richtung gehen. Es gibt einfach so Natural Beauties bei Männern wie bei Frauen, wo ich sagen würde, ey, die haben es einfach, die werden es ihr ganzes Leben lang leichter haben dadurch und du kannst vielleicht selbst irgendwie minimal bis mittelgroße Verbesserungen hinbekommen. Aber trotzdem gibt es, und ich finde es immer so interessant, da das Beispiel Körpergröße ranzuziehen, das bei der Körpergröße total, und ich finde aber, wir haben uns darauf geeinigt, dass das was ist, was man jetzt nicht so die ganze Zeit vorbringt, weil es halt, und das finde ich schon nochmal wichtig zu erwähnen, die Menschen haben ja nicht mehr dafür getan. Die waren jetzt nicht, also wenn man jetzt nicht irgendwie buddhistisch unterwegs ist, dann haben die nicht irgendwie mal mehr dafür gemacht, sondern das ist einfach eine random, es wurde random gewürfelt. Die haben Gene abbekommen, die ja auch gerade in diese Zeit, wer weiß, ob die vor 500 Jahren oder in 500 Jahren noch den gleichen Stand in der Gesellschaft haben, aber jetzt haben die gerade Gene abbekommen, die sie attraktiv wirken lassen. Und natürlich können wir auch über innere Attraktivität reden, aber wenn wir jetzt einfach mal über die äußere Hülle sprechen, dann haben die random Glück gehabt. Und ich finde es absurd, wenn man selbst stolz ist, und ich finde Körpergröße da ein gutes Beispiel, auf so random Glück gehabt, weil für eine Körpergröße kannst du auch nichts. Und ich finde es extrem komisch, wenn Leute, und ich habe das auch noch nie, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau, die 1,80 groß ist, ist noch nicht zu groß. Das gibt es ja dann auch irgendwann, dass es so Frauen gibt, die einfach so groß sind, dass es schon wieder einschüchternd für Männer ist. Aber es gibt, glaube ich, so eine Größe, wo alle so dieses, halt dieses Modelmaß, alles über eins, wenn keine 7 mehr vor der Zahl steht, dann ist das wow, groß und die betritt den Raum und die ist da und die hat eine Attitude sofort und die glowt richtig, weil sie so groß ist. Und ich fände das echt absurd, wenn Leute das so als so ein in ihren Lebenslauf reinschreiben würden. Und ich bin halt groß.
Ja, du lachst, aber das ist, Frauen haben wir gemerkt, sind 85% der SchönheitsoperationspatientInnen und Männer dann ja offenbar den Rest und nicht-binäre Personen. Aber gerade was diese Größe angeht, finde ich, kann man die Diskussion auch nochmal von der anderen Seite aussehen, nämlich von einer Seite, die ziemlich gut sich zusammenfasst in einem Meme. Das ist eigentlich nicht ein richtiges klassisches Meme, sondern eine Erzählung, die ist vor also mindestens 15 Jahren, ich glaube sogar länger, auf Reddit rumgegangen. Mhm. Und es war eine interessante Form von Ungerechtigkeit, die ein junger Mann beobachtet hat. Dieser junge Mann war nicht besonders groß. Und der hat geschrieben, und der Screenshot davon ist dann wirklich eine Art Meme geworden, der hat geschrieben, ich lese auf ganz vielen Dating-Plattform-Profilen, sorry guys, bei Frauen, sorry guys, aber ich will einen Mann, der muss mindestens 1,80 groß sein. Und es ist total akzeptiert und es wird für ganz normal gehalten. Und was los wäre, wenn ich irgendwo reinschreiben würde, sorry Frauen, aber ich will eine Frau, die weniger als 60 Kilo wiegt. Und diese Unterscheidung, die er da getroffen hat für sich, weil er sehr gelitten hat unter dieser Körpergröße-Diskriminierung, die fand ich genau aus diesem Punkt interessant, weil sie messbar gemacht hat, was ja sonst so halb messbar, aber nicht wirklich messbar gemacht wird, sondern so von wegen so, wenn Menschen eingeteilt werden, so in einer Zehner-Skala, was ihre Attraktivität angeht. Ja, so, sie ist eine 5, der ist eine 7. Wow, der ist ja wirklich eine 9. Ja,
aber dass die Einteilung passiert, ist ja gar nicht das Problem, sondern ich frage mich halt gerade, wenn du selbst jetzt groß geboren wurdest, dann hast du ja nicht das Gefühl, ja, ich bin halt groß. Also ich glaube, dass man das schnell großen Menschen unterstellt, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die wissen, wie random das ist, dass die groß sind. Und ich finde das halt absurd und bei der Größe, finde ich, funktioniert es sehr gut, dass man eben da nicht unfassbar stolz ist auf eine Größe. In anderen Bereichen ist es aber so, dass, also ich finde, wenn Frauen dann sowas sagen, und es sind meistens Frauen, die sagen, also ich habe ja nichts machen lassen, wo ich mir denke, ja, cool, also Glückwunsch, dann hast du halt einfach weniger Falten oder du hast halt weniger Problem damit. Aber beides sind Dinge, für die du im ersten Moment jetzt nicht mal direkt was kannst. Und ich finde das absurd, dass ich das bei Schönheitseingriffen, und ich sage jetzt wirklich Eingriffen, weil ich würde auch schon jetzt, Botox ist ja keine OP, aber es ist natürlich ein Eingriff, der die Schönheit verändert oder das Aussehen verändert, würde ich schon sagen, wir gehen wieder zurück zu nicht gleichen Startvoraussetzungen. Mhm. Und da sich hinzustellen, und das würde man, also vielleicht würde man sich's denken, wenn man groß ist, aber man würde das in einem Raum nicht sagen. Man würde sich nicht hinstellen und sagen, wenn die Leute sagen, und was kannst du, dann würdest du nicht sagen, ja, ich bin halt groß. Also weißt du selbst, was ich bin.
Jule, ich möchte gerne zwei Nachrichten vorlesen, die prototypisch für etwas stehen, was man ganz häufig hört. Und was ich auch eine interessante Blickweise finde auf diese ganze Thematik. Und zwar, das einmal die Nachricht von Yvonne. Sie schreibt, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits denke ich, jeder sollte tun, was ihn oder sie glücklich macht. Aber die wenigsten wirken glücklich und es bleibt selten bei einem Eingriff. Die Folge ist, gerade viele junge Frauen sehen oft alle gleich aus. Gleiche Lippen, gleiche Wangenknochen, gleiche Vorhangwimpern, gleiche Brüste. Das ist das andererseits. Meistens sieht man es sofort und selten sieht es gut aus. Und die zweite Nachricht, sehr kurz, aber die genau das auf den Punkt bringt, am Ende wird die OP auch nicht nur glücklich machen. Also zwei Punkte, die auf das Glück der Menschen einzahlen, beziehungsweise darauf referieren. Und tatsächlich scheint das so nicht zu stimmen. Also diese Unterstellung, die machen das und sind dann unglücklich.
Also ich finde es schon absurd, dass man... Also wir kommen ja schon voll in das große Thema Selbstbestimmung rein. Und ich finde halt es krass, dass so eine selbstbestimmte Entscheidung auf sowas, also seit wann ist das ein Kriterium? Seit wann ist das ein Kriterium, dass man von außen sagt, ja, also wenn ich das jetzt gleichsetzen würde mit einer anderen selbstbestimmten Entscheidung, wie zum Beispiel Abtreibung oder so, fände ich es auch komisch, wenn Leute sagen, ja, also ob das dich auf lange Zeit glücklich macht, wollen wir nochmal genau ansehen, weiß ich nicht. Ja, und jetzt treiben ja sicher voll viele ab, vielleicht ist das ein Trend. Ich finde, das wird auf eine Weise unter die Lupe genommen, wo ich sage, würde, ist, man kann das schon machen. Mir fällt es aber häufig bei, ich sage jetzt mal, Frauenthemen auf, weil es ist einfach noch eher ein Frauenthema, der größere Anteil der Menschen, die das machen lassen, sind Frauen. Das ist immer unter so eine, wirklich nicht nur eine Lupe, sondern das ist nochmal ein Brennglas. Ja. Und da muss es auch drunter funktionieren. Und das finde ich halt schon, ja, okay, dann lass uns jetzt auf die Ebene gehen, dass wir wirklich uns ansehen, wie glücklich hat die einzelne Entscheidung die Menschen gemacht, wo ich mir auch denke, naja, also erstmal ist es ja eine individuelle Sache. Was interessiert mich? Das Glück von anderen Menschen. Also es muss ja jeder für sich individuell entscheiden. Aber genau dazu gibt es eine Studie, die sich genau das gefragt hat. Was ist denn mit dem Glück von anderen Menschen? Und das finde ich schon sehr interessant, weil man eigentlich wirklich unterm Strich sagen kann, das stimmt nicht. Auf Dauer macht es die Menschen eher glücklicher, einen Eingriff vorzunehmen bei sich, als unglücklicher.
Ja, wer das nochmal nachlesen möchte, es geht um eine Langzeitstudie, die 2013 veröffentlicht wurde, der Ruhr-Universität Bochum in Kooperation mit der Universität Basel. Und dabei wurden bei 550 Teilnehmenden die Effekte von Schönheitsoperationen auf die Psyche der Patienten untersucht, mit dem Hauptaugenmerk auf den Punkten Angst, Sozialphobie, Depression, Zielsetzung, Lebensqualität, Zufriedenheit, Attraktivität, Gesundheit, Selbstwertgefühl und allgemeines Wohlbefinden. Und die Studie wurde auch von Psychologen und Psychologinnen nochmal separat ausgewertet und für zulässig befunden in ihrer Grundannahme und Durchführung. Und da wurde tatsächlich getestet, ob Menschen glücklicher sind. Und zwar 3, 6 und 12 Monate danach.
Und das ist eine Studie aus 2013. Es gab inzwischen sogar noch neuere Studien und auch wirklich einfach wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, mal größer, mal kleiner. Wir zitieren jetzt die, weil die einfach wirklich die größte ist, die in so einem breiten Maß gemacht wurde, dass man sagen kann, okay, das ist wirklich auch valide, messbares Ergebnis, über das man hier sprechen kann. Trotzdem zeigt die Tendenz, die Menschen sind zufriedener. Jetzt kann man natürlich sagen, und ich finde das auch einen wichtigen Punkt, naja, wenn man das schon hat machen lassen, will man dann in der Gesellschaft, die ja vielleicht tendenziell eher dagegen ist, sowas zu machen, will man dann falsch gelegen haben? Also will man sich operieren lassen und dann später sagen, ja Leute, ihr hattet alle recht, das ist scheiße. Und da finde ich aber, passt sehr gut der Vergleich hin zu Tattoos, weil bei Tattoos ist es ja einfach so, dass mit dem Trend, sich ein Tattoo stechen zu lassen, auch relativ schnell der Trend aufkam, sich Tattoos entfernen zu lassen. Und da würde ich halt sagen, wenn man jetzt einfach auf die Straße geht und fragt, wie viele Leute haben sich zurückoperieren lassen, wie sehr ist das Geschäft, das wiederherzustellen, den Ursprungszustand wiederherzustellen, groß, dann kenne ich das ehrlich gesagt aus dem Schönheitsbereich vor allem von Lipfillern. Also, dass man sich die Lippen zu sehr hat aufspritzen lassen und dann gibt es Mittel, die das wieder neutralisieren, dass das dann eben sich wieder auflöst, diese Hyaluronsäure in den Lippen, die sich eigentlich so auch, glaube ich, nach meinem Verständnis auflösen sollte über die Zeit, aber bei manchen tut sie das nicht oder man verliert so ein bisschen den Blick für seine Lippen und macht immer mehr rein, immer mehr und merkt dann irgendwann, ach krass, ich sehe gar nicht mehr aus wie vor 10 Jahren. Da kenne ich das, ansonsten kenne ich das eher nicht und ich glaube auch, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann hat man ja nicht 100 Dinge, die man an sich machen lassen möchte, sondern man hat so diese 2, 3, ich sage jetzt mal Problemstellen, auch wenn ich das einen schwierigen Begriff finde, aber diese 2, 3 Stellen, wo man sich denkt, ach, wer da nicht, könnte da nicht. Und ich bin mir halt nicht sicher, wenn man sein Leben lang oder eine große Zeit seines Lebens damit ein Problem hatte und dieses Problem dann fixt, weil es gibt Wege, wie man diese Probleme fixen kann, bis zu einem gewissen Punkt, dass man dann irgendwann sagt, na nee, ich will es eigentlich wieder anders haben. Das kann ich mir halt beim besten Willen nicht vorstellen. Und bei Tattoos zum Beispiel ist es ja einfach richtig krass so, dass es viele Menschen gibt, die sagen, nö, also das habe ich wirklich ganz klar bereut, habe ich mir wegmachen lassen oder überstechen lassen oder bin ich nicht glücklich mit.
Ich würde wahnsinnig gerne, weil genau dieses nicht glücklich ist ja auch oft eine Unterstellung. Glück und Nichtglück ist selten eine monokausale Angelegenheit. Das heißt, es ist eigentlich auch schon aus meiner Sicht gar nicht richtig, wenn man Unglück sagt, die sehen alle so unglücklich aus und es halt nur darauf hinzuschneidet. Aber ich würde gerne nochmal diese Schleife drehen, die wir drehen müssen, in die Kritik und auch in die legitime Kritik. Du hast eine Nachricht bekommen, die ich gerne vorlesen würde von Laura. Und ich finde das wichtig, auch von dieser Seite das zu betrachten. Laura schreibt: Egal wie sehr ich mir im feministischen Kontext denke, you do you, empfinde ich als Privatperson einen selten dagewesenen Optimierungsdrang. Von der Lipödem-OP bis hin zur Nasenkorrektur, Fillern, Botox oder auch Laserbehandlung, Botox in der Achsel. Ich finde es zwar irgendwie löblich, wenn Menschen auf Social Media zeigen, dass sie etwas haben machen lassen und es nicht vertuschen, gleichzeitig holt es mich in ein anderes Level von gestörter Selbstwahrnehmung. Bisschen wie Diet Culture auf Steroiden. Also geht es eben nicht mehr nur um Ernährung, Sport und die OPs, die die Stars und Sternchen haben machen lassen, sondern das Thema ist viel niedrigschwelliger und breiter verfügbar geworden. Dazu noch die Kombi aus Algorithmus, fehlendem Jugendschutz, fehlender geschützter Berufsbezeichnungen und so weiter und so fort.
Ich finde, das ist tatsächlich ein Argument, über das man sprechen kann, weil so sehr man vielleicht in Optimierung auch eine Chance sehen kann, würde ich schon sagen, es ist nicht nur reine Chance, sondern es kann natürlich auch eine Gefahr sein. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich durch das öffentlich machen von solchen Infos selbst unter einem Druck oder unter einem anderen Licht begutachten und das ja vielleicht anders bewerten würden. Die Frage ist halt, hält man das deswegen grundsätzlich auf und sagt, ich bin deswegen grundsätzlich gegen Schönheits-OPs? Ich sehe hier schon eher in dieser Nachricht einen individuellen Fall, wo ich sagen würde, müsste man hier nicht mehr an der Wahrnehmung arbeiten? Müsste man hier nicht mehr dran arbeiten, dass es halt ganz viele Facetten von Lebensrealitäten gibt und man deswegen nicht bei jeder Lebensrealität, die nicht die eigene ist, sich denkt, oh, meine eigene Lebensrealität ist nicht richtig? Oder sollte man, also was schließt man aus so einer Nachricht? Und ich habe sie deswegen wirklich mit reingenommen. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie heute gegen alle Menschen zu argumentieren, die hier ein großes Fragezeichen haben, sondern mir geht es eher in dem Fall darum zu sagen, okay, müssen wir nicht mit dem Umgang oder mehr über den Umgang mit der Kommunikation sprechen, statt zu sagen, ja, alle Schönheitseingriffe und OPs sind scheiße, Ende der Geschichte, tschüss.
Ich finde die Nachdenklichkeit von Laura hier sehr gut und das deutet für mich auf eine wichtige und auch kritisch geführte Diskussion. Nämlich auf der einen Seite muss man, finde ich, solche Eingriffe normalisieren. Das bedeutet, man darf Menschen nicht schämen, man darf Menschen nicht herabwürdigen, die solche Eingriffe machen lassen und darüber reden. Ich finde das wichtig. Wenn Menschen das für sich entscheiden, dann muss das eine Entscheidung sein, die nicht von außen in so einer ekligen Weise kritisiert wird. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja Normalisierung nicht weit entfernt von Normativierung. Das bedeutet, wenn es normal ist, dass alle das tun, wenn es so ein Punkt ist, wo man denkt, ja natürlich, wenn ich meine Nase zu groß finde, dann muss ich die ja operieren lassen, dann kann man sehr wohl Kritik daran äußern, dass plötzlich gesellschaftlich die große Nase nicht mehr nur etwas ist, was du hast, sondern auch, wo du selber verantwortlich bist, weil du nicht dich hast operieren lassen. Also plötzlich gibt es durch die Allverfügbarkeit von einer Schönheits-OP in einem Bereich, gibt es so eine Schuldverschiebung. Bisher war das einfach so. Und jetzt plötzlich, ja, bist in Urlaub gefahren und hast dir nicht die Nase machen lassen, ne? Dann bist du aber selber schuld, dass du so eine Nase hast. Also diese Erzählung, die hat plötzlich eine gewisse Präsenz. Das sehe ich schon auch. Da würde ich Laura nicht sagen, nee, das ist ja eine ganz falsche Wahrnehmung, sondern das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt.
Jetzt hat Laura ja schon auch gesagt, hey, oder Laura hat hier ganz bewusst diesen feministischen Kontext You Do You angesprochen. Ich habe diese Woche, beziehungsweise ich habe es gar nicht mitbekommen, aber mir hat es jemand geschickt, einen sehr vogelwilden, wie ich finde, Kommentar von Paula Irmschler dazu bekommen. Und zwar hat Paula Irmschler geschrieben, okay, ich lege mich fest, wer als Frau mit großer Reichweite seinen Fans, die eh schon verunsichert durch Insta stolpern, im Auftrag der Wahrheit Botox-Ärzte empfiehlt, damit sich noch mehr junge Menschen diesem gefährlichen Anti-Aging-Wahnsinn hingeben, ist einfach eine Antifeministin. Fuck you. Und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, dass Feminismus mehr als nur eine Facette von Frau aushalten kann und muss. Und ich finde es komisch, also wenn ich die Beiträge, die wir anfangs angesprochen haben, in der Nachricht so mir ansehe, und zwar von Luisa Dellert oder von der Sophie Passmann, dann würde ich sagen, ich finde das so toll, dass es verschiedene Lebensrealitäten gibt. Und wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würden, wo das komplett überrepräsentiert ist, alle sich operieren lassen und das einzige Bild ist, wie man leben kann, dann würde ich auch sagen, ja, vielleicht sollte man nicht nur auf dieses eine gehen. Ich finde es immer schwierig und anstrengend, wenn Frauen so und nicht anders zu sein haben. Aber leben wir nicht in einer Gesellschaft, in der mehrere Realitäten funktionieren? Also es gibt ja auch diese Grundfrage, muss denn alles feministisch sein? Also müssen Schönheits-OPs irgendwie feministisch erklärt werden, um ihre Berechtigung zu haben? Das finde ich aber ehrlich gesagt einen falschen Maßstab, weil ich schon sagen würde, naja, es wird überwiegend von Frauen gemacht. Natürlich kommt da auch eine Feminismusdebatte aus. Ich habe auch ganz viele Nachrichten dazu bekommen, die entweder meinten, aus Feminismusgründen finde ich es scheiße oder aus Feminismusgründen finde ich es natürlich gut. Und hier Laura hat das ja auch eher als positives Argument benutzt, nämlich zu sagen, aus einer feministischen Sicht ist eben You Do You auch ein Grundsatz. Ich würde aber halt sagen, Und es ist total schwierig, weil ich finde, dass es oft fehlinterpretiert wird, Feminismus, und man halt versucht in alles Feminismus und alles muss irgendwie eine feministische Grundlage haben und alles ist ja am Ende irgendwie feministisch, wenn es von einer Frau gemacht wird. Das finde ich nicht, aber in dem Fall, finde ich, greift das total. In dem Fall, finde ich, ist es in Ordnung und genauso feministisch zu sagen, ich habe nichts an mir machen lassen, ich möchte normalisieren, dass ein Körper eben so aussieht, und ich finde es aber auch okay, das offen zu legen und zu sagen, ja, ich hatte hier eine Unsicherheit mit mir selbst und habe das machen lassen und finde das in Ordnung. Und ich finde, also ich bin in den letzten 2 Wochen über 2 Frauen gestolpert aus ganz anderen Bereichen oder verschiedenen Bereichen. Und zwar zum einen Laura Larsson, die erzählt hat, dass sie vor ein paar Jahren, also das war ein halb medizinischer Eingriff, aber auch ein Eingriff, der laut ihrer Aussage, sie ist dann zu einem Arzt gegangen, weil es schief gegangen ist und sie seitdem zwar weniger Schmerzen hat, aber ihr Körper richtig zerbeult ist. Also sie fühlt sich total unwohl damit und sie sagt, es ist jetzt eigentlich ja eine so Heulen auf hohem Niveau, aber sie fühlt sich eben, sie kann sich nicht mehr richtig im Spiegel sehen, so grob übersetzt. Und der Arzt, bei dem sie danach war und das hat checken lassen, meinte, das hätte man auch schöner machen können, die OP, die eigentlich ein medizinischer Eingriff war. Und sie meinte, ihr geht's jetzt einfach nicht gut damit. Sie weiß gar nicht, was sie damit sagen will, aber ihr geht's nach dieser OP einfach psychisch nicht gut, weil das einfach nicht so aussieht, wie sie vielleicht auch ein bisschen gehofft hat, dass es aussieht oder zumindest nicht dachte, dass es danach aussehen kann. Demgegenüber hat fast zeitgleich Farina Opoku, also Nova Lana Love, eine der größten Influencerinnen in Deutschland, erzählt, dass sie sich ihren Bauch hat straffen lassen und hat ein Bild gepostet, wie das davor aussah und wie es jetzt aussieht und wie glücklich sie mit dem Ergebnis ist. Und auch da dachte ich mir, ich bin froh über beide Inhalte. Ich bin froh, dass beides abgebildet ist. Und ich finde es schön, dass es 2 Frauen gibt, die hier einfach ehrlich sagen, was sie dazu bewegt hat, wie es ihnen jetzt mit dem Ergebnis geht. Und ich finde ehrlich gesagt es wichtig, dass es verschiedene Lebensrealitäten gibt, die abgebildet werden. Und ich finde es komisch, wenn Frauen sich hinstellen und sagen, das eine ist extrem feministisch und das andere ist antifeministisch.
Ja, das ist so ein Wutausbruch, den du jetzt zitiert hast von Paula Irmschler. Ich kann den nicht wirklich in der Tiefe ernst nehmen, weil ich in vielen ähnlichen Diskussionen dabei war. Und früher oder später, ich weiß nicht, ob das bei Paula auch so ist, aber früher oder später kam da die Unterstellung, dass insbesondere Frauen sich nur operieren lassen, um Männern zu gefallen. Und diese Grundunterstellung, dass das wirklich die einzige Motivation ist,
ist am Ende auch wieder patriarchal.
Die ist am Ende eben auch wieder, eine Frau hat keine andere Motivation, als nur Männern zu gefallen. Die kann nicht sagen, nee, ich möchte das aber für mich machen. Und wenn, dann nimmt man ihr das nicht ab. Dann ist das nur irgendwie internalisierter Patriarchatskram. Und das finde ich halt schon ganz schön schwierig, wenn man diese freie Entscheidung bei Frauen einfach grundsätzlich anzweifelt.
Und da sind wir jetzt eigentlich bei dem Kernthema, über das ich gerne mit dir sprechen würde, weil auch da habe ich ein großes Fragezeichen, wenn ich sehe, wie das besprochen wird, und zwar Selbstbestimmung. Mein Verständnis von Selbstbestimmung lässt sich extrem gut in einer Nachricht, die wir von Angelika bekommen haben, zusammenfassen. Und zwar, meine Gedanken zu Schönheitseingriffen sind, dass jeder und jede machen sollte, was sie und er will. Punkt. Das ist die Grundidee von Selbstbestimmung. Und wenn jetzt Leute reinkommen, die sagen, ja, aber es ist gar nicht selbstbestimmt, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der du so eine Entscheidung gar nicht selbstbestimmt treffen kannst, weil eben da ja auch verdeckt irgendwie TikTok und Instagram und Schönheitswahn und Filter eine Rolle spielen. Das heißt, du kannst gar nicht hier frei entscheiden, weil du in einer unfreien Welt lebst oder in einer Welt lebst, in der Frauen halt bewusst oder auch unbewusst vorgelebt wird, wie sie zu sein haben, und deswegen ist deine Entscheidung gar nicht aus freien Stücken, dann würde ich halt sagen, ja, aber die Idee von Selbstbestimmung ist zu sagen, dass Menschen mit dem gleichen Zugang zu dem Wissen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, und zwar zu selbstbestimmten Ergebnissen. Und wenn Leute sich dafür entscheiden, dann heißt es für mich nicht, dass man sagt, ja, du hast aber weniger Zugang zu der wahren Wahrheit gehabt, zu der tatsächlichen Wahrheit gehabt, sondern dann heißt es für mich zu sagen, fair enough, du kommst zu einem anderen Ergebnis und es ist okay. Weil wir haben mal einen Comedian oder ein Comedy-Programm gesehen, ich zitiere ungern seinen Namen, aber die Grundidee fand ich gut, der hat gesagt, if you are against abortions, don't have one. Also wenn du gegen Abtreibung bist, dann hab keine Abtreibung. Und ich fand das so ein gutes Grundkonzept, weil man damit so bei sich bleibt. Mhm. Und es sind ja oft Menschen, die irgendwie so gegen Abtreibung sind, die nie im Leben eine Abtreibung vornehmen, womit die eigentlich ein Problem haben, ist, dass andere Menschen frei entscheiden, dass sie gern eine hätten. Mhm. Und ich finde das wichtig, hier in dem Fall nochmal zu sagen, dass natürlich bei Schönheits-OPs, und das ist, finde ich, insofern wirklich ein banales Thema, es muss doch bei diesem banalen Thema eine Form von Selbstbestimmung geben, die man Menschen einfach zuschreibt. Also was ist die Grundidee von Selbstbestimmung, wenn die hier nicht greift? Also ist es in Ordnung, ja, sich tätowieren zu lassen oder sich die Haare zu färben? Oder als Frau darf man inzwischen ja dann bald vielleicht auch ohne größere Konsequenzen abtreiben oder wählen gehen? Aber bei einem Schönheitseingriff hört es dann auf. Da ist dann die Selbstbestimmung, da kann die gar nicht so frei sein. Das verstehe ich nicht.
Ich glaube, der Kern auch in vielen kritischen Kommentaren ist das, was eine Nachricht an dich versucht hat zu skizzieren, nämlich eine direkte Antwort auf die Frage, was haltet ihr von Schönheitsoperationen, was du auf Insta gemacht hattest. Da schreibt eine Frau: Meine 7-jährige Tochter findet sich schon in der 1. Klasse nicht schön morgens vor dem Spiegel, weil sie nicht so aussieht wie die vom Schminktutorial auf YouTube. Bei Omas gibt es uneingeschränkte Medienzeit am Tablet. Ich glaube, hier werden verschiedene Sachen vermischt und auch dieser Punkt Schönheits-OP mit reingerührt in das tatsächlich sehr fragwürdige Schönheitsideal der Gesellschaft. Und die Fragwürdigkeit ergibt sich daraus, dass da für viele Menschen auch durch die Beeinflussbarkeit, durch soziale Medien, durch TikTok, durch Instagram, dass dadurch ein Ideal aufgebaut wird, dem man zu entsprechen hat. Ich glaube aber nicht, dass es deswegen falsch ist, Menschen ihre freie Entscheidung zu nehmen. Ich sehe die Problematik und die Beeinflussbarkeit, aber ich glaube, man muss an der Beeinflussbarkeit arbeiten. Man muss daran arbeiten, dass normal ist, anders zu sein. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, individuelle Entscheidungen einzuschränken oder zu schämen. Das halte ich auf ganz vielen Ebenen für sehr falsch und für sehr toxisch. Dass die 7-jährige Tochter sich nicht schön findet, hat erstmal mit Schönheits-OPs gar nichts zu tun. Man könnte fragen, hat das vielleicht was mit TikTok-Filtern zu tun? Hat das vielleicht was mit der Kommunikation rund um sie zu tun? Aber erstmal hat es mit Schönheits-OPs wenig bis gar nichts zu tun.
Also mir fällt dazu ein, finde ich, sehr, sehr gutes Video von Luisa Dellert ein, das die vor ein paar Wochen gepostet hat. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass die Standard Instagram-Kamera trotzdem noch in den Werkeinstellungen, also wenn man die aufmacht und keinen Filter einstellt, sieht man anders aus, als wenn man die Frontkamera vom Handy öffnet. Und ehrlich gesagt, ich wusste das nicht. Ich merkte, dass ich immer tendenziell auch so Landschaften und andere Sachen lieber mit der Instagram-Kamera gefilmt habe, als mit meiner normalen, weil ich dachte, es sieht irgendwie ästhetischer aus. Bin aber gar nicht drauf gekommen, dass es natürlich an einem Filter liegt und dass es halt selbst in der No-Camera-Einstellung halt einen Filter gibt, den Instagram einfach schon mal drüber legt, weil die sagen, wir regeln das für dich so, du musst keinen Filter drüber legen, wir machen schon mal das Gröbste einfach weg. Und ich finde, das ist tatsächlich eine wahnsinnig wichtige Aufklärungsarbeit, die Luisa da leistet, weil das, glaube ich, die Probleme sind, die Social Media mit sich bringen, die man besprechen muss, die man, glaube ich, für die man irgendwie ein Bewusstsein schaffen muss, gerade bei jungen Mädchen und auch bei Jungs, allgemein bei Kindern. Und ich würde aber sagen, ey, sind da wirklich Schönheitseingriffe, und da bin ich total bei dir, das Problem, oder ist es halt den Need zu haben, in der Schule mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, was Social Media angeht, vielleicht sich auch nochmal anzusehen, was sind die tatsächlichen Wünsche, Sorgen, Ängste von der jungen Generation und wie begegnet man denen? Und da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall muss es dazu mehr Inhalte geben und da muss es auch einen Umgang zu geben. Ich glaube auch, dass es da gerade echt generationentechnisch eine Lücke gibt, die ganz, ganz große Übersetzungsschwierigkeiten in beide Richtungen hat. Und ich kann mir aber gut vorstellen, vielleicht auch, weil ich zuversichtlich sein möchte mit als Mutter von 3 kleinen Jungs, dass man das in Zukunft vielleicht früher sieht und besser hinbekommt, weil ich glaube wirklich, dass das eher Aufklärungsarbeit ist und nicht das Internet und TikTok und Instagram sind Monster, die wir erschaffen haben, die wir nie wieder irgendwie in den Käfig bekommen.
Ich würde ganz zum Schluss gerne nochmal ein Thema ansprechen, was wir bis jetzt nur ganz zart gestriffen haben, was aber da sehr wichtig mit reinspielt, und dir deswegen eine Frage stellen. Die meisten Schönheitseingriffe sind sehr teuer. Das ist also auch eine Frage ob man die sich leisten kann. Glaubst du, ist es sinnvoll, Schönheitseingriffe zu demokratisieren, dass die billiger werden, dass sie bezahlbarer werden, dass sie zum Beispiel von der Krankenkasse übernommen werden, dass sie normaler werden? Oder glaubst du, das sollte auf gar keinen Fall so sein, wodurch sie in gewisser Weise immer ein Privileg bleiben werden?
Also ich weiß ich jetzt nicht, wäre natürlich wahnsinnig toll, wenn Schönheitseingriffe demokratisiert werden würden. Auf der anderen Seite würde ich sagen, davor würde ich gerne erstmal, dass irgendwie alle Zahnzusatz, also dass das irgendwann durchging, dass Zähne eine Sache sind, die man sich privat leisten soll und mit denen man keinen Stress hat, wenn man jetzt keine Zahnzusatzversicherung abschließt. Das finde ich absurd, dass die Krankenkassen sich da rausgemogelt haben. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, vielleicht gibt es noch ein, zwei weitere Probleme, dass überall in unserem Land das einfach super schwer ist, an psychologische Beratung zu bekommen, die von der Kasse gezahlt wird, ohne dass man danach verurteilt wird oder seinen Beruf nicht teilweise nicht mehr richtig ausüben kann. Das sind alles Punkte, über die man, glaube ich, jetzt reden sollte, bevor man darüber redet, dass es Lipfiller für alle gibt. Trotzdem finde ich, und deswegen habe ich das auch da noch ein paar Nachrichten mit reingenommen, ich finde, das ist das größte Argument, für mich auch das einleuchtendste, warum man sich grundsätzlich gegen Schönheitseingriffe aussprechen kann, sollte oder demgegenüber kritisch stehen kann, und zwar einfach der finanzielle Aspekt. Wir haben dazu eine Nachricht von Elena bekommen, die hat uns geschrieben, habe heute mit einer Freundin darüber gesprochen, dass es zwar viele wollen und Botox irgendwie als normal ansehen, aber in meinem Umfeld und Bekanntenkreis ist es immer der Faktor Geld, wieso es nicht gemacht wird. Viele haben nämlich einen normalen Job mit durchschnittlichem Gehalt, die sich das eben gar nicht leisten können, obwohl sie wollen. Der Punkt fehlt mir oft bei solchen Artikeln, dass er trotzdem nicht für alle zugänglich ist. Und da sehe ich total, das sehe ich auch nochmal in einem anderen Punkt. Und zwar, wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, dann merkt man relativ schnell, es ist eine Frage des Geldes, wie sichtbar Schönheitsoperationen werden. Das heißt beispielsweise jetzt bei Lipfillern, irgendwie bei Hyaluronsäure in den Lippen, das muss man in regelmäßigen Abständen wiederholen, weil sich das Produkt abbaut. Und natürlich gibt es dann Menschen, die sich denken, weil das ist wirklich so, du zahlst am Ende minimal, manchmal auch gar nichts, weil es müssen immer so Ampullen angebrochen werden, zumindest kenne ich das so, mehr. Und du kannst halt auch sagen, hau alles rein, weil das gleich viel kostet, wie wenn man wenig reinhauen würde oder nahezu gleich viel. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass es dann Leute gibt, die sagen, ey, lieber am Anfang ein bisschen überspritzt und dafür habe ich dann länger was davon, als dass ich da in 2 Monaten wieder hin muss. Und das ist eine wahnsinnige Geldfrage. Und ich finde, das ist fair enough, darüber zu sprechen. Ich finde jetzt nicht, dass es eine Sache ist für die oberen 10.000. Das merkt man auch. Dazu gibt es auch diese Studie, die wir vorhin schon zitiert haben aus 2013, die zeigt, ja, dass die Menschen, die das nutzen, haben ein leicht überdurchschnittliches Einkommen. Aber es ist jetzt nicht nur Rich People Shit. Dafür ist es inzwischen auch, und deswegen glaube ich, dass sich das auch wirklich ändert, viel zu sehr im Markt und am Markt angekommen. Es ist so Common Sense geworden, dass man wirklich für verhältnismäßig wenig, also viel weniger als früher, Geld Sachen machen lassen kann. Kommt es natürlich auf den Eingriff an, aber da würde ich halt schon sagen, ich finde, das ist ein Argument, über das man sprechen muss. Und ich finde das fair, das auch hier anzusprechen, dass es halt nicht alle machen können, selbst wenn sie wollen. Ich habe dazu eine Nachricht bekommen noch. Ich habe so viele Gedanken dazu, die ändern sich auch von Zeit zu Zeit. Erstens, was mich aktuell total nervt, ist, dass so wenig hinterfragt und berücksichtigt wird, was auch bei diesem Thema die Faktoren Geld und Zugang bedeuten. Zweitens, wenn Frau eine Dr. Emi-Ästhetik hat, heißt es eher, die ist gepflegt, bedacht auf ihr Äußeres. Man verknüpft damit meines Erachtens ein gesellschaftliches Standing und Wohlstand. Wenn eine Frau genau das Gleiche woanders macht, und zwar sich unters Messer legen, aber eine Love Island, Temptation Island, you name it Ästhetik hat, ist sie überspritzt gesagt eine billige Plastikalte. Am Ende waren aber beide gleichermaßen in Behandlung. Wir reden ja hier öfter auch im Podcast über, was sind Dinge, die bei wohlhabenden Menschen völlig in Ordnung sind, und die gleiche Sache bei Menschen, die nicht so viel Geld haben, komplett asozial. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie sehr sowas dann am Ende auch reinkickt. Und ich finde, das ist einfach ein Punkt, wo ich jetzt auch nicht groß gegen argumentieren will, sondern wo ich einfach sagen würde, ja, für manche ist das ein Jahresurlaub, der dann drauf geht, um ein bisschen schöner zu sein, ein bisschen mehr zu sein, wie vermeintlich alle.
Ja, das sehe ich, dieses Argument. Und gleichzeitig, ich hatte vorher ja diese Demokratisierung so im Kopf. Die schwirrt mir da auch immer noch im Kopf. Es gibt eine Parallele, die ich spannend finde. Kosmetik konnten sich vor sehr langer Zeit eigentlich nur sehr reiche und adlige Frauen vor allem leisten. Und irgendwann ist es als selbstverständliches Instrument in die Breite der Bevölkerung gelangt und dann einfach in der Bürgerlichkeit aufgenommen worden. Und heute machen das einfach eigentlich alle, die das wollen und das können. Glaubst du, dass es irgendwann zum Beispiel so einen Lipfiller zu spritzen, vielleicht auch durch neue technologische Entwicklungen, wo man das selber machen kann mit so einem Pen, den man bei Rossmann bekommt für 19,97 €. Glaubst du, dass es irgendwann bestimmte Schönheitseingriffe so normal sind, wie heute Rouge aufzutragen?
Ich glaube, dass es tatsächlich durch, da sind wir jetzt wieder bei künstlicher Intelligenz, also es gibt es ja jetzt schon irgendwie so beispielsweise, dass du nicht mehr eine teure Make-up-Beratung brauchst, sondern du gibst, was ich wirklich, ich wusste das ganz lange nicht, bis meine liebe Freundin Sophie mir das geschickt hat, wirklich nochmal vielen Dank, dass man einfach bei manchen Make-up-Marken mit künstlicher Intelligenz ein Foto von sich machen kann und die Marke sagt dir dann, welche Make-up-Farbe für deinen Hautton gut ist. Das wusste ich mein Leben lang nicht und seitdem habe ich es wirklich einfacher und ich glaube, dass es auch irgendwann mit Eingriffen, zumindest kleineren Eingriffen, so funktioniert oder dass der Markt einfach so groß wird, dass einfach die Preise sich senken, weil mehr Nachfrage ist. Und das finde ich in dem Fall, auch wenn es jetzt irgendwie so ein FDP-Ende hinten raus ist, also der Markt regelt das Ganze, glaube ich trotzdem, dass das in dem Fall gut ist. Trotzdem habe ich mit meiner Mutter da vor 2 Wochen über dieses ganze Thema gesprochen und sie meinte zu mir schon, ey, ich finde es schon auch gefährlich, dass so viele Frauen so tun, als könnte man alles haben, dieses Have-it-all-Ding. Man sieht frisch aus und man hat gerade ein Kind bekommen und die Haare sind toll und man hat keine grauen Haare und man ist dünn und man ist lustig und wortgewandt und witzig und leicht und irgendwie easy und nicht a lot und nicht a mess und was man sonst alles noch ist. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, ja, da steckt schon was dahinter. Ich frage mich halt, wen soll man dafür blamen? Sagt man jetzt zu den Frauen, die das vermeintlich dann irgendwie alles hinbekommen oder sich dafür helfen lassen, ey, oder sich helfen lassen können, ey, ihr seid die Problematik oder müsste man nicht? Und das hört sich jetzt am Ende hinten raus irgendwie so weltverbesserisch an, aber ich glaube, dass es schon immer ein Problem ist, dass man gegenseitig aufeinander losgeht, statt sich zu verbünden und die tatsächlichen Problematiken anzugehen. Und ich glaube, die tatsächliche Problematik ist nicht, dass es Schönheitseingriffe gibt oder Frauen, meistens Frauen gibt, die sich dafür entscheiden, sondern dass wir in einer Welt leben, in der Frauen, wenn sie das nicht machen lassen, abgewertet werden. Und sollten nicht alle dafür kämpfen, dass man das einfach frei entscheiden kann und im besten Fall in einer Welt lebt, in der man, wenn man sich dagegen entscheidet, es nicht schlechter hat. Und ich glaube, dass das die wahre Problematik ist und nicht Schönheitseingriffe an sich.
Ja, das waren unsere Gedanken zum Thema Schönheits-OPs, Pretty Privilege und auch alles, was mit Schönheit und dem Streben nach Schönheit zu tun hat in der Gesellschaft. Lasst uns gerne Kommentare da in sozialen Medien, vor allem auf Instagram. Empfehlt, wenn es euch gefallen hat, diese Folge, bewertet sie, wenn ihr möchtet, und teilt sie. Wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr diese Folge in sozialen Medien oder in Messengern oder wo auch immer ihr Leute erreichen könnt, teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.